Das ist Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt.
And here we go. 10, 9, 8, 7, RS-25 engines.
In der Nacht vom 1. auf den 2. April startet eine Rakete am Weltraumbahnhof Cape Canaveral.
And lift off. The crew of Artemis II, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Hier beginnt die Artemis II-Mission. Zum ersten Mal seit 1972 machen sich vier Astronauten auf den Weg zum Mond. Dabei fliegen sie so weit von der Erde weg, wie noch nie ein Mensch vor ihnen.
Artemis II ist erstmal eigentlich nur ein Testflug, der spätere Missionen des Artemis-Programms vorbereiten soll. In den Apollo-Missionen, so in den 60ern und 70ern, da ging es ja ganz viel darum, Flaggen zu setzen, Fußabdrücke zu setzen und einfach so zu zeigen, wir waren hier. Und jetzt bei dem Artemis-Programm, da will die NASA noch viel, viel mehr.
You know, all right, we're going to return to the moon. We're going to build a moon base. We are going to launch a nuclear power and propulsion mission. We'll unlock an orbital economy and we're always doing science, right?
Jetzt geht's wirklich darum, Menschen dauerhaft auf den Mond zu bringen, da eine Basis aufzubauen. Die Menschen sollen dort leben, forschen, Ressourcen nutzen. Und dann können sie von dort aus auch weiterreisen, weiter hinaus ins All. Letztendlich soll der Mond so eine Art Zwischenstopp sein, auf dem Weg zum Mars.
Nur, dieser Weltraum da draußen, der ist ein wahnsinnig unwirtlicher Ort für Astronauten. Es ist eisig kalt, es gibt keinen Sauerstoff zum Atmen, es gibt keine Schwerkraft. Und es lauert eine unsichtbare Gefahr für Menschen und Technik. Das ist Quantensprung, ein Podcast der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Wir prüfen Ideen, die unsere Art zu leben verändern und wie sie Realität werden. Heute wollen wir wissen, was schützt die Astronauten im Weltall? Damit hat sich meine Kollegin Anna Weber beschäftigt. Sie schreibt bei der NZZ über Gesundheit, künstliche Intelligenz und den Weltraum. Und heute ist sie mein Co-Host. Ich bin Lena Waldle. Willkommen.
Houston, now controlling the flight of integrity on the Artemis II mission around the moon.
Jahrelang hat sich die Crew der Artemis II auf ihre Mission vorbereitet.
Communication signal transfer confirmed as Integrity and its crew go supersonic.
53 Jahre nach der letzten Apollo-Mission kommen nun Kommandant Reid Wiseman, Pilot Victor Glover, die Astronautin Christina Cook und der Astronaut Jeremy Hansen dem Mond zum Greifen nahe.
Outstanding, Stan. We see the same and we have a beautiful moonrise. We're headed right at it.
Wenn dieser Podcast erscheint, sind die vier Astronauten schon fast wieder zurück auf der Erde und haben die 10 Tage Weltraummission hoffentlich wohlbehalten überstanden.
In der Artemis II-Mission haben die Astronauten ja den Mond jetzt nur umkreist. Das klingt vielleicht gar nicht so spektakulär, aber man muss sich überlegen, die waren wirklich extremst weit von der Erde entfernt. Also so die ISS, wo ja häufiger mal Astronauten hinfliegen, die ist ungefähr 400 Kilometer von der Erde entfernt. Der Mond ist fast 400.000 Kilometer weit entfernt. Mit dieser Mission will die NASA eine spätere Mondlandung vorbereiten. Das soll dann bei der Artemis IV-Mission in 2 Jahren passieren. Und der nächste Schritt ist, in den nächsten 10 Jahren wollen sie da so eine Art Basisstation aufbauen. Also da soll es dann ganz viele Mondrover geben und Unterkünfte, sogar einen Industriekomplex, wo sie Sachen herstellen können.
Die Artemis II leistet die Vorarbeit für weitere Forschungsmissionen und auch dafür, im Weltraum irgendwann Geld zu verdienen. Zum Beispiel mit Rohstoffen, die auf dem Mond vermutet werden. Deshalb müssen die Astronauten herausfinden, wo wäre ein guter Landeplatz? Funktionieren alle Systeme im Raumschiff zuverlässig? Und wie gut verträgt der menschliche Körper das All? Denn je weiter sich die Astronauten von der sicheren Erdhülle aus Magnetfeld und Atmosphäre entfernen, desto lebensfeindlicher wird das All. Dort sind sie unsichtbaren, lautlosen und unvorstellbar schnell fliegenden Teilchen ausgesetzt. Diese Teilchen dringen durch die Wände des Raumschiffs. Sie treffen auf die Körper der Astronauten. Sie töten Zellen, sie schädigen das Erbgut und sie führen zu Krankheiten. Wir haben ein Wort dafür. Strahlung.
Im All gibt es überall die galaktische kosmische Strahlung. Das sind Teilchen, die mit ganz viel Energie durchs All fliegen. Also Teilchen heißt, das sind so Atome eigentlich. Das können zum Beispiel auch relativ schwere Atome sein, sowas wie Eisen. Und die sind immer geladen, das sind also Ionen.
Genau damit beschäftigt sich Christoph Schui. Er ist Physiker am Teilchenbeschleuniger in der Nähe von Darmstadt.
Nicht jede Strahlung ist gleich schlecht für den Körper. Es gibt Sachen, die sind effektiver darin, Zellen zu töten, und es gibt Sachen, die sind weniger effektiv darin, Zellen zu töten. Und hochenergetische Schwerionen sind leider sehr effektiv darin, Zellen zu töten.
Diese Schwerionen, die mit so viel Energie durchs All fliegen, die entstehen zum Beispiel bei der Explosion von Sternen, von Supernovae, und werden dann ins All geschleudert. Und sind meistens Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahrmillionen da im All unterwegs, ohne je irgendwas zu treffen. Denn schließlich ist das All relativ leer. Wenn die jetzt aber zum Beispiel einen Astronauten treffen, der zufällig gerade im All unterwegs ist, dann können die ganz schön schädlich sein. Auch schon kleine Mengen von dieser Strahlung können unsere Zellen schädigen, können langfristig sowas wie Krebs auslösen, auch unser Gehirn und unser Nervensystem schädigen, machen Augenprobleme. Und ganz generell wissen wir auch noch gar nicht so genau, was alles noch Langzeitfolgen von dieser Strahlung sein könnten.
Auf der Erde schützen wir uns mit Bleiwesten gegen Röntgenstrahlen oder sperren radioaktives Material in Bunker aus meterdickem Beton und Stahl. Aber solche dicken, schweren Schutzschilde ins All zu bringen, das wäre wahnsinnig teuer. Es muss ein anderes Material her.
Was man gerne als Shielding benutzt, und das macht man auch auf der ISS in den Ecken, wo die Astronauten schlafen, das ist PE.
PE steht für Polyethylen. Und das ist ganz einfach ein Plastik. Das ist sogar der weltweit am häufigsten verwendete Plastik. Daraus kann man ganz viele verschiedene Dinge herstellen. Folien, Verpackungen für Essen, Müllsäcke und ganz oft sind eben auch Shampooflaschen daraus gemacht.
Wenn es also nur um Strahlenschutz ginge, dann wäre es tatsächlich eine ganz gute Idee, Astronauten in einer dicken Shampooflasche ins All zu schicken.
PE schützt auf so eine bisschen unintuitive Art und Weise. Und zwar hält es gar nicht unbedingt alle Strahlung von mir ab, aber es macht sie weniger gefährlich. Und zwar, wenn so ein Schwerion auf das PE trifft, dann fragmentiert der Strahl, sagt man. Das heißt, dieses große, schwere Teilchen, das zerbricht effektiv in mehrere kleinere, leichtere Teilchen. Und diese leichteren Teilchen, die könnten dann den Astronauten zum Beispiel treffen. Jetzt trifft den Astronauten also sogar eigentlich mehr Strahlung, mehr Teilchen. Aber diese leichteren Teilchen, die sind viel weniger gefährlich als die schweren Teilchen, sodass das insgesamt trotzdem für den Astronauten dann gesünder ist.
Das Raumschiff der Artemis II ist aber nicht mit einem solchen Plastikschutz ausgestattet. Anders als die ISS. Und das, obwohl die internationale Raumstation schon allein wegen ihrer Nähe zur Erde so schon ein bisschen geschützt ist. Die Crew der Artemis dürfte die Zeit im All aber trotzdem unbeschadet von der galaktischen, kosmischen Strahlung überstehen. Denn sie sind ja gerade mal 10 Tage im All. Doch es gibt noch eine andere Strahlung da draußen. Eine, die viel stärker ist, die unvorhersehbar auftritt, die ohne Schutz zu schwerer Strahlenkrankheit und sogar zum Tod führen könnte. Und die wir auf der Erde als wunderschönes Naturspektakel bewundern. Wir sind gleich zurück.
4 Ruderer, 4800 Kilometer, Atlantik pur. Die Crew von 44 West hat beim World Toughest Row als erste das Ziel erreicht. Am 22. April sprechen wir bei NZZ Live in Zürich mit den Atlantik-Ruderern über mentale Grenzen und Teamgeist unter Extrembedingungen. Weitere Informationen zur Veranstaltung und Tickets unter nzz.ch/live.
Integrity Crew, on April 15, 1970, during the Apollo 13 mission, 3 explorers set the record for the farthest distance humans have ever traveled from our home planet.
Tag 6 der Reise um den Mond. Gleich wird die Kommunikation zur Bodenstation für gute 40 Minuten abbrechen, weil die Crew um die Rückseite des Mondes herumfliegt. Doch zuvor brechen die Astronauten der Artemis II noch einen Rekord. Sie sind nun weiter von der Erde entfernt als je ein Mensch vor ihnen.
At that time, over 55 years ago, Lovell, Swigert and Hayes flew 248,655 statute miles away from Earth. Today, for all humanity, You're pushing beyond that frontier. Integrity, over to you.
Die Crew fordert diese und kommende Generationen an Astronauten heraus. Sie sollen noch weiter in den Weltraum vordringen.
But we most importantly choose this moment to challenge this generation and in the next to make sure this record is not long lived.
Astronautinnen, die sich auf diese Reise wagen und noch länger im All bleiben, müssen sich nicht nur vor der ständigen kosmischen galaktischen Strahlung schützen, sondern auch vor einer besonderen Sorte Strahlung von der Sonne.
Die Sonneneruptionen sind hochenergetische Protonen. Mit denen kann man Krebstherapie machen.
Die Strahlung der Sonne wird ausgelöst durch sogenannte Sonnenstürme oder Sonneneruptionen, wie Christoph Schui sie nennt. Und diese Strahlung hat absolut nichts mit den Sonnenstrahlen gemeinsam, die auf der Erde ankommen und uns das Gesicht wärmen.
So, jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich in einem Raumschiff sitze, es kommt eine Sonneneruption und da kommen exakt die Teilchen raus, die man nehmen würde, um Krebs zu zerstören.
Bei einem Sonnensturm, da schleudert die Sonne Unmengen von Teilchen mit ganz viel Energie ins All hinaus. Diese Teilchen, die haben weniger Energie und sind auch viel leichter als die Teilchen, die wir eben in der galaktisch-kosmischen Strahlung besprochen haben. Aber es sind halt viel, viel, viel mehr auf einmal. Und deswegen kann die Strahlendosis bei so einem Sonnensturm extrem hoch sein. Hier auf der Erde sind wir ziemlich gut geschützt. Und zwar einmal durch unser Magnetfeld und durch die Atmosphäre. Das Magnetfeld, das lenkt diese geladenen Teilchen ab. Und dann kommen die schon nur an den Polen überhaupt an der Erde an. Und dort werden sie dann in unserer Atmosphäre ordentlich abgebremst. So sehr, dass die Atmosphäre selber sogar so zu glühen und zu leuchten anfängt.
So entstehen Polarlichter.
Aktuell kommen ziemlich viele, ziemlich starke Sonnenstürme vor auf der Sonne. Und deswegen sehen wir aktuell Polarlichter ab und zu sogar bei uns in unseren Breitengraden. Für die Astronauten ist das natürlich aber ein Problem. Die wollen auf gar keinen Fall, dass gerade während ihrer Reise ein schwerer Sonnensturm auftritt. Denn diese Strahlung, die wäre extrem schlecht für ihren Körper. Also wenn sie der ungeschützt ausgesetzt wären, dann würden sie wirklich so die akute Strahlenkrankheit bekommen und daran innerhalb kürzester Zeit versterben.
Obwohl die Stürme aktuell besonders häufig vorkommen und wir nicht vorhersagen können, wann sie passieren, hat Artemis II auch hierfür keinen extra Strahlenschutz.
Bei Artemis II ist das Schutzkonzept für einen Sonnensturm ein ziemlich improvisierter Bunker. Also die Astronauten hätten ungefähr so eine Stunde Zeit, um sich vorzubereiten, bevor die Strahlung bei ihnen ankommt. In der Zeit hätten sie alle ihre Vorräte, alle ihr Equipment so um sich herum anordnen müssen. Es sieht so ein bisschen aus wie eine Kissenburg, die sie dann gebaut hätten. Und dann haben sie zwei kleine Lagerbuchten im Boden von ihrer Raumkapsel. Die sind nur so ungefähr 60 cm mal 90 cm und 90 cm tief. Da müssen pro Lagerbucht nachher zwei Astronauten rein. Also man kann sich vorstellen, die müssen sich da wirklich in so neugeborenen Stellung reinhocken, Knie an die Brust angezogen, Rücken an Rücken, zwei Astronauten pro Bucht. Und müssen sich dann sogar noch so ein Päckchen von ihrem Gepäck auf den Kopf setzen, damit sie auch von oben geschützt sind. Die nutzen also wirklich statt einem Strahlenschild, der extra dafür gemacht ist, einfach alles, was sie an Material dabei haben, um möglichst viel zwischen sich und diese Strahlung zu bringen.
Stand Donnerstagabend wurde die Artemis II-Crew von einem Sonnensturm verschont. Zum Glück. Denn sonst hätten sie die letzten Stunden ihrer Reise in genau dieser Haltung verbringen müssen.
Und das ist wahrscheinlich ziemlich langweilig, weil sie von dort aus gar nichts mitbekommen werden von diesem Sturm. Sie wissen nur, sie haben die Nachricht bekommen, dass es gerade gefährlich ist, aber sie würden diese Teilchen, die auf sie einprasseln, wahrscheinlich weder hören noch spüren. Vielleicht würden sie ab und zu so einen kleinen Lichtblitz in ihrem Auge sehen, wenn ein Teilchen gerade zufällig ihre Netzhaut trifft.
Zukünftige Raumfahrer können sich aber nicht auf dieses Glück verlassen. Denn die Strahlung ist nicht nur für den Menschen gefährlich, sondern auch für die Computer.
Elektronik mag Strahlung jetzt auch nicht. Und jetzt kann man sich sagen, ja gut, dann stürzt denen ihr Computer halt mal ab. Das Problem ist, wenn der Computer das ist, was deine Beatmung steuert, also den Sauerstoffzufuhr, dann darf der Computer nicht abstürzen.
Und deshalb wird noch an weiteren Strahlenschutztechniken geforscht. Zum Beispiel an der Universität Gent in Belgien.
Yeah, we're both PhDs in chemistry, so yeah.
We study together as well. So.
We've known each other for 12 years.
Manon Minzar und Lenny van Dale tüfteln daran, Astronauten im All zu schützen.
I think it could be used for a lot of different things, like the space shelters in spacecrafts, in astronaut suits. I think it could be very, very versatile.
Sie entwickeln Materialien für Raumschiffe und für Raumanzüge. Und noch eine Idee haben die beiden Forscher. Eine Art High-Tech-Wurfzelt soll Astronauten vor der Strahlung eines gefährlichen Sonnensturms schützen.
And a space shelter you should sort of imagine as your own little tent. For example, there's a solar particle event happening and then they actually put up, it's a bit like a tent from Decathlon or somewhere else.
Das Material, das die Astronauten schützen soll, ist Wasser.
That's actually because water is a very good shielding material.
Wasser ist ein guter Schutz, weil sehr viel Wasserstoff drinsteckt. Also ein Wassermolekül besteht hier aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Und Wasserstoff ist das kleinste Teilchen. Und das bedeutet, wenn ich in so ein Material ganz, ganz, ganz nah ranzoome, wenn da viele kleine Teilchen drin sind, dann sind auf der gleichen Fläche mehr Teilchen. Und das ist der entscheidende Faktor. Wenn viele Teilchen auf der gleichen Fläche sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein superschnelles Teilchen, das da durchflitzt, auf irgendwas drauf trifft. Und wenn es auf irgendwas drauf trifft, dann kann es auch abgehalten werden. Aus dem gleichen Grund ist übrigens auch Plastik ein ziemlich guter Schutz, denn da ist auch ziemlich viel Wasserstoff drin.
Nun haben vermutlich die meisten von euch schon einmal ein Video gesehen, in dem Astronauten auf der ISS Wasser ausleeren. Was passiert? Es schweben überall kleine Wassertröpfchen in der Luft herum. Das sieht lustig aus, wäre aber für ein Wasserstrahlenschutzschild ein absoluter Albtraum.
That's not something that you would want, whereas with hydrogel materials you can actually contain water in a very reproducible way.
Deshalb soll das Wasser in einem sogenannten Hydrogel gebunden werden.
Ein Hydrogel ist einfach ein Material, das sehr, sehr viel Wasser aufnehmen kann, ohne sich gleich aufzulösen. Das klingt jetzt irgendwie kompliziert, aber wir kennen eigentlich Hydrogele selber sehr gut. Wir haben die wahrscheinlich sogar in der Küche schon mal selber hergestellt.
Zum Beispiel ist Pudding so ein Hydrogel.
Also wenn man zum Beispiel Pudding kocht, dann gibt man ja am Anfang das Puddingpulver in die Milch und in dem Pulver sind ganz, ganz viele Moleküle Maisstärke drin. Jetzt erhitzt man die Milch und damit auch die Maisstärke und kühlt die später wieder ab. Und während diesem Prozess verbinden sich diese einzelnen Moleküle Stärke und bilden ein ganz großes dreidimensionales Netz, alle ganz durcheinander. Und in diesem Netz wird das Wasser quasi so gefangen. Also das kann mehr oder weniger Wasser aufnehmen, das kann sehr wobbelig sein oder ziemlich fest. Und da kann man eben mit rumspielen, je nachdem, welche Ausgangsmoleküle man benutzt.
Im Gegensatz zu Plastik oder gar Blei, Beton oder Stahl ist ein Hydrogel viel leichter und viel flexibler, wie eben Pudding oder auch Kontaktlinsen. Und schon eine 1 cm dicke Schicht kann Strahlung deutlich verringern.
You're also looking into options to recycle that water when they need it.
Und Wasser hat noch einen Vorteil. Die Astronauten müssen es sowieso mitnehmen. Im Idealfall können Astronauten in Zukunft das Wasser bei Bedarf nutzen und wenn ein Sonnensturm auftritt, wird daraus ein Schutzschild.
But actually also looking beyond space, they're now looking more and more into using hydrogels for radiation therapies.
Manon Minzart und Lenny van Dale hoffen, dass ihre Forschung nicht nur im All, sondern auch auf der Erde zum Einsatz kommt. Zum Beispiel während Krebstherapien.
Good morning, Houston. We are 202,306 nautical miles away. Earth is pulling us back and we are happy about that. We're ready for morning DPC.
Zurück zur Artemis 2 Crew. Die landet in den nächsten Tagen wieder auf der Erde und damit ist sie auch wieder gut geschützt vor dem All. Die letzte große Herausforderung für diese Crew wird nun der Wiedereintritt in die Atmosphäre der Erde. Dann wird sich das Raumschiff auf 2760 Grad Celsius erhitzen. Hoffen wir, dass der Hitzeschutz nicht so improvisiert wurde wie der Strahlenschutz. Anna, die Artemis 2 Mission, die ist ein großer Schritt zurück zum Mond und auch zu einer permanenten Mondbasis. Wären denn dann am Mond die Menschen und deren Technik vor der Strahlung geschützt?
Nein, leider überhaupt nicht. Also die Erde schützt uns ja nur, weil sie ein Magnetfeld hat und eine Atmosphäre. Und der Mond hat das beides nicht. Also die galaktische Strahlung und auch die Strahlung von der Sonne, die kommen auf dem Mond völlig ungehindert an. Das heißt, diesen Strahlenschutz, den müssen sie wirklich lösen, um da permanent zu leben und zu arbeiten.
Was gibt's denn da für Ideen, um dann diese Mondbasis auch gut genug zu schützen?
Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass man ganz viele verschiedene Schutzmechanismen benutzt. Also man wird vielleicht versuchen, die Astronauten in Höhlen oder in Tunneln schlafen zu lassen. Das Mondgestein ist zwar vielleicht nicht der beste Strahlenschutz, aber du kannst meterdicke Wände damit machen. Und das können wir mit keinem Material, das wir von der Erde mitbringen müssen. Dann zum Beispiel für Raumanzüge, in denen die Astronauten rumlaufen sollen, wäre vielleicht so ein Hydrogel eine gute Lösung, weil der Raumanzug flexibel bleiben muss. Und um so einen Mondrover zu schützen, braucht es dann wahrscheinlich nochmal eine andere Lösung.
Am Ende wird aber immer ein Restrisiko bleiben. Eine Astronautin zu sein, ist einfach ein gefährlicher Job.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sie sind ja gerade effektiv auf einer riesigen Explosion ins All geflogen. Also risikofrei wird das nie. Und am Ende ist es immer eine Abwägung zwischen der Sicherheit der Astronauten und des Equipments und der Geschwindigkeit, mit der man diese Mission auf den Weg bringen kann, den Kosten, die dabei entstehen. Deswegen hat man sich jetzt bei Artemis II ja auch für diese ziemlich improvisierte Shielding-Lösung entschlossen, wo sie einfach ihr Gepäck nutzen. Also das ist eben auch Teil von diesem Space Race, dass jetzt das halt auch wirklich schnell gehen muss und man kann sich vielleicht auch nicht leisten, Dinge so über zu optimieren.
The Space Race, das Race to the Moon, du hast es gerade angesprochen. Die USA wollen zurück zum Mond, China möchte zum ersten Mal zum Mond. Ich frage mich dort auch, muss denn die USA unbedingt noch einmal beweisen, dass sie zum Mond fliegen kann? Sie hat es ja schon mal geschafft, vor Jahrzehnten.
Das stimmt natürlich, aber es geht ja jetzt schon um etwas ganz, ganz anderes. Der Plan, so eine Basis dort aufzubauen, ist schon sehr, sehr viel ambitionierter als der Plan, einfach eine Fahne einzustecken. Und die NASA sieht es wirklich auch als ein notwendiger Zwischenschritt langfristig, um dann den Mars zu erreichen und auch den zu besiedeln. Und China hat ja ganz ähnliche Pläne. Die peilen aktuell an, bis 2030 zum ersten Mal Astronauten auf den Mond zu bringen. Die USA plant es für 2028, also sie möchten unbedingt vor China dort landen. Es wäre für die USA schon wirklich ein ziemlicher Gesichtsverlust, wenn China das vor ihnen schaffen würde. Das heißt, sie haben nicht so viel Luft, ihre Pläne zu verzögern und nach hinten zu verschieben, wenn sie das erreichen wollen.
Also am Ende haben beide ein Ziel. Der Mensch soll zu einer interplanetaren Spezies werden. Also der Mensch soll auf dem Mond wohnen, soll forschen auf dem Mars, soll in die Weiten des Universums fliegen. Anna, was fehlt denn noch, damit das gelingen kann?
Da fehlt natürlich noch eine ganze Menge. Also es wird an allen Ecken und Enden geforscht und weiterentwickelt. Es müssen neue Raketen gebaut werden. Es braucht Lander, die auf dem Mond landen können, auf dem Mars landen können. Am besten alles wiederverwendbar, damit eben die Kosten nicht so absurd in die Höhe steigen. Das ist extrem wichtig, wenn man immer und immer wieder irgendwo hinfliegen will, um da eben etwas Größeres aufzubauen. Und auch das Thema Gesundheit von Astronauten und diese Sicherung der Systeme vor Strahlung, das ist schon auch ein großes Thema. Das merkt man daran, dass zum Teil tatsächlich diskutiert wird, ob man langfristig genetische Veränderungen entwickeln müsste, um also die Astronauten auf der genetischen Ebene resistenter gegen Strahlung zu machen, damit die langfristig solche zum Beispiel jahrelangen Missionen auf den Mars überhaupt aushalten könnten.
Danke dir, Anna.
Vielen Dank, Lena.
Übrigens, am 30. Juni 2026 wagen wir uns noch weiter in die Unbekannten des Weltraums vor. Gemeinsam mit der Astronautin Rabea Rogge und dem ehemaligen NASA-Chefwissenschaftler und ETH-Professor Thomas Zurbuchen. Mit ihnen werde ich darüber sprechen, wie können wir das Weltall als Lebensraum erschließen. Und ihr könnt dabei sein beim ersten Quantensprung-Live-Event im Kaufleuten in Zürich. Tickets und Infos findet ihr in den Shownotes. Und dort könnt ihr auch den Quantensprung-Newsletter abonnieren. Dort habt ihr alle wichtigen Fakten aus dieser Folge auf einen Blick gesammelt und zusätzlich noch weiteren Lesestoff rund um die Artemis II-Mission. Das war Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Ich bin Lena Waldle. Wir hören uns wieder nächste Woche.